mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Eine neue Folge Run Racing, der Motorsport-Podcast live am Hockenheimring. Wir nehmen diese Folge live auf am Samstagabend nach einem denkwürdigen ersten Rennen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird der DTM-Meister feststehen. Darüber können wir leider noch nicht sprechen, aber wir wollen natürlich zwei absolute Protagonisten des heutigen Renntages hier nicht nur gleich willkommen heißen, sondern als allererstes mal ein schönes Hallo und herzlich willkommen Eddie und Timo. Endlich mal wieder wir drei. Finde ich gut.
Ja, endlich mal wieder wir drei und vor allen Dingen live. Also Timo war ja die Hälfte des Jahres irgendwie rund um den Erdball in Sachen Xtreme E und sonst was unterwegs. Schön, dass du mal wieder hier bist, Timo.
Ja, ich freue mich und bei der Kulisse hier in Hockenheim ist ja auch eine große Emotion für mich. Hockenheim, immer Finale DTM. Und geil, dass es jetzt klappt, live, mein erstes Mal mit euch und dann so heiß Kandidaten wie Marco und den Philipp hier neben mir zu haben, es macht das Ganze noch mehr Spaß.
Muss man den Zuhörern und Zuhörern erklären, also Marco Wittmann ist bei uns, Philipp Eng ist bei uns, freuen wir uns natürlich sehr nach einem denkwürdigen Samstag. Ich würde so wahnsinnig gerne jetzt über den Champion sprechen, ne? Das ist natürlich, wer hat denn diese Terminplanung gemacht, du?
Nee, du. Ja. Also Herr Killing hat die Terminplanung gemacht, weil er am Montagmorgen bei Sat.1 das Frühstücksfernsehen moderieren muss. Also möchte ich zwar nicht mit ihm tauschen, weil das heißt 3 Uhr aufstehen, aber die Terminplanung hast du gemacht.
Ja, aber das ist ja heute am Abend auch super. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Das ist ja Wahnsinn, Timo, oder? Ich meine, Hockenheim, für dich ja die besten Erinnerungen.
Ja, definitiv. Das macht natürlich alles noch umso schöner, das Ganze live mit euch zu erleben. Und hier gibt es noch einen Kaffeewunsch, habe ich gerade gesehen. Matthias Killing hätte gerne noch einen Espresso. Ich nehme auch einen, Schatz. Danke. Sören Zinner ist übrigens Marketingverantwortlicher bei Schaeffler.
Der organisiert
das hier alles. Riesenapplaus, Sören, für dich. Richtig geiler Typ. Der macht es erst möglich, dass wir hier auch sitzen dürfen. Also danke dafür.
Aber jetzt erstmal ein bisschen zu heute, oder? Marco Wittmann, Gratulation, endlich wieder auf dem Podest. Übrigens haben wir hier 4 deutsche Meistertitel sitzen. 2-mal Timo Scheider, 2-mal Marco Wittmann. Dann fange ich mal in der Mitte an. Philipp, wieso hast du eigentlich noch keinen Titel?
Ja, das frage ich mir auch, was da schiefgelaufen ist. Na, hat einfach nicht hingehaut, aber ich fühle mich da sehr wohl zwischen 4 Meistertitel und... Ja, ist einfach schön, in der illustren Runde zu sitzen.
Ich habe gerade schon mal erzählt, ich habe heute mehrfach Angst gehabt, und zwar um alle Fahrer. Ich habe gerade immer mal auf mein Handy geguckt. Im Übrigen, David Schumacher ist aus dem Krankenhaus entlassen worden nach Untersuchungen, ist wieder zurück im Paddock. Das ist die gute Nachricht. Dennis Olsen ebenso. Marco, Philipp, wie habt ihr das Rennen heute gesehen? Also ich habe so oft Angst gehabt, weil ich mag euch ja auch alle. Das war heute schon grenzwertig, oder?
Ja, ich glaube, so viele... Vor allem starke und schlimme Unfälle hat man selten in einem Rennen gesehen. Ich vorne habe davon zunächst wenig mitbekommen, habe es dann aber im Anschluss in den TV-Bildern und Videos gesehen und das sah richtig heftig aus. Als dann wirklich Rennabbruch war, rote Flagge, war ich ja tatsächlich das einzige Auto, was nochmal eine Runde fahren musste und ich bin an dem Trümmerfeld als einziger vorbeigefahren und es war wirklich wie ein Schlachtfeld, ja, vor allem in Kurve 8. Da lag einfach der Porsche-Motor, ich glaube, dass es ein Porsche-Motor war.
Das war der Motor von Dennis Olsen.
Der lag auf der Strecke in Kurve 8. Ich bin dann auch, ich konnte den ganzen Carbon-Teilen und gar nicht ausweichen. Ich bin dann einfach drüber gefahren. Aber es sah echt heftig aus und tatsächlich dann, wenn du aus dem Auto steigst, beziehungsweise teilweise auch vom Ingenieur schon dann die Info bekommst, okay, der Fahrerkollege ist ausgestiegen, der Fahrerkollege ist ausgestiegen, dann ist man zumindest froh, weil ich glaube, in so einer Situation geht die Gesundheit über allen, über Performance, über Resultate. Da ist das Wichtigste, dass jeder heil aus dem Auto aussteigt.
Ja, Philipp, du hast auch eine klare Meinung dazu gehabt, weil ich glaube, großes Problem war dann halt der Restart nach der ersten Safety-Car-Phase. Das hast du uns vorhin auf der Sendung gesagt, sagst den Fans, sagst den Zuschauern, da muss was geändert werden, ne?
Ja, ich finde, natürlich haben wir diesen Indy-Restart und auch den Indy-Start, aber als Rennfahrer, die zwei können das sicher bestätigen, wenn du dann zu dem Indy-Restart kommst, du bist in einem komplett anderen Mindset, du bist in einem anderen Attack-Modus, weil du weißt, das ist womöglich die letzte Chance, dass du relativ einfach Positionen gut machen kannst und von den ganzen Scharmützel dazu profitieren. Und deswegen finde ich, dass der Indy-Restart einfach eine gute Sache ist, wenn die Autos so nah beieinander sind, wenn so aggressiv gefahren wird. Wir haben es ja dann gesehen, dem Single-File-Restart, das ist für die Fans besser, ihr kriegt die Autos im Rennbetrieb zu sehen und nicht nur hinterm Safety-Car.
Weil da muss ich unterbrechen, da bin ich anderer Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Weil der Single-Start ist natürlich viel sicherer, bin ich bei dir. Aber für die Fans natürlich der Indie-Start nebeneinander spektakulärer. Höhere Geschwindigkeit, enger zusammen. Ich sehe lauter Gesichter, die nicken da draußen. Ich verstehe das auch und da wird auch gleich mal angefangen zu klatschen. Aber es ist natürlich ein Sicherheitsthema. Und du hast vollkommen recht, der Mindset ist ein anderer.
Deswegen, aber darf ich da mal fragen, einmal, wieso ist denn der Mindset bei einem Indie-Restart anders als bei einem Indie-normalen Start? Weil du doch bei dem normalen Start, von dem wir jetzt mal ausgehen, dass es der einzige ist, ist es ja auch die beste Chance, irgendwie Plätze gut zu machen in einem Rennen.
Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Norrisring, Rennen 1. Wir haben, glaube ich, 4 von den Indie-Restarts gehabt und bei jedem hat es nochmal mehr gescheppert. Und ich glaube, dass dann einfach so eine Dynamik in das Feld kommt und jeder weiß, okay, jetzt ist meine Chance und ich bin derjenige, der jetzt nochmal profitiert. Und ich glaube, deswegen kommt einfach so übertriebene Härte in das Ganze. Und wenn wir dann nebeneinander so dicht gedrängt in die erste Kurve reinfahren oder in die ersten paar Kurven, ich finde es zu gefährlich. Es ist weniger spektakulär, ja, gebe ich recht. Aber wie gesagt, es bringt nichts, wenn wir dann 20 Minuten hinterm Safety herumfahren und sie die Fahrer wehtun. Und das sollte auf keinen Fall passieren.
Da habe ich recht. Ja.
Marco zuckt.
Ich sehe es tatsächlich noch von einer ein bisschen anderen Perspektive. Ich sehe natürlich auch, die Gesundheit ist das Wichtigste, wie ich schon gerade gesagt habe. Aber ich glaube, heute war eine Konstellation, weil wenn man genau nimmt, die Unfälle sind in Kurve 3 passiert und in Kurve 8 passiert. Da ist eigentlich der Indy-Restart schon getan. Ich glaube, das Problem war einfach heute, du hast 10 Fahrer gehabt, die auch noch um die Meisterschaft fahren können, 5 verschiedene Marken, hast aber dann auch die anderen Fahrer im Feld, die eben eigentlich nichts zu verlieren haben, volles Risiko gehen können und natürlich im letzten Rennwochenende nochmal glänzen wollen. Und dieser Mix, der macht es natürlich dann extrem. Weil du hast die Meisterschaftskandidaten, die eigentlich auf Sicherheit fahren müssen teilweise. Und du hast aber andere Fahrer, die sagen, komm, völlig egal, hopp oder top. Aber und das hat, glaube ich, heute auch ein bisschen dazu beigetragen.
Aber ist das der Unterschied? Also ist das der Unterschied zu einem Rennen am Nürburgring oder zu einem Rennen am Norrisring beispielsweise, sprich mitten in der Saison, weil es eben das Finale ist, weil es die letzte Chance ist, sich nochmal zu zeigen?
Ja, ich glaube, wir hatten das eben so noch nie, dass 10 Fahrer um die Meisterschaft kämpfen können.
Ja, vor allen Dingen,
das hast du nicht gehabt. Und der Norrisring würde ich ein bisschen außen vorstellen, weil es eine spezielle Charakteristik hat mit der ersten Kurve. Da ist Crash eigentlich immer vorprogrammiert. Aber ich glaube, so eine Konstellation wie heute hatten wir bei einem Saisonfinale noch nicht.
Also ich muss eine leichte Kritik an heute vielleicht Richtung Rennleitung schieben. Das hören Sie nicht gerne. Aber für mich hätte nach Turn 1, nach dem Restart schon die rote Flagge unmittelbar hätte raus müssen. Dann wäre Turn 8 gar nicht erst passiert. Da standen 2, 3 total zerstörte Autos. Es war unmittelbar klar, dass das eigentlich eine rote Flagge werden muss. Das Rennen ist dann aber noch eine halbe, dreiviertel Runde weitergelaufen und es gab weiteren Schrott. Also der Schrott da oben hat für mich nichts mit dem Indy-Restart zu tun, weil der ist hier passiert und da oben, das war eine andere Situation.
Da gebe ich dir recht, weil auch wie der Arjun Maini in der ersten Runde den Crash gehabt hat, das war ziemlich klar, dass da Safety Car kommt, aber es hat wirklich ein paar Kurven gedauert,
hat lange bis gedauert,
man da reagiert hat. Ja.
Ja, also. Das stimmt, ja.
Was aber auch ein Unterschied ist, meiner Meinung nach, Marco hat gerade gesagt, die Konstellation mit 10 Fahrern, die rechnerisch Meister werden können, hatten wir so noch nie. Vor allen Dingen nicht, dass wir 4 Fahrer in nur 16 Punkten bei 58 zu vergebenen hatten. Aber Marco, Philipp, Timo, wir hatten auch noch nie 27 Autos. So ein Feld, also das gab so in der Form auch nicht. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
Und auch noch die 26 in einer Sekunde.
Ja, zum Beispiel.
Wenn ich mal das Qualifying nehme. Ne? Also das ist natürlich alles auch nochmal enger zusammengerutscht. Aber ich finde es trotzdem spannende Punkte. Gerade so dieses Thema, wann kommt eigentlich ein Safety Car? Wann kommt eigentlich eine rote Flagge? Weil selber sitzt man ja da vor der Glotze und denkt so, was ist denn jetzt los?
Ja, und was da glaube ich nur dazu kommt, ist, dass du halt einfach in der Vergangenheit mit den Class 1 DTM-Autos, du konntest ja nicht in die Kiste fahren. Du hast gewusst, wenn ich jetzt irgendwann an einem anderen hängen bleibe und mir irgendeinen Flick runterfahre, dann fährt mein Auto halbe Sekunde pro Runde langsamer. Das hast du jetzt nicht. Also du kannst übertrieben gesagt mit einem halben Auto auch noch relativ schnell und gut unterwegs
sein. Also die Autos halten mehr aus?
Die Autos sind deutlich robuster und halt aerodynamisch deutlich weniger anfällig.
Ich frage auch als künftiger Kollege.
Ah, ja, ja. Na, danke, ist gut.
Das ist schon mal gut zu wissen.
Wir wollten weniger Safety Cars haben, nicht mehr.
Also Matthias, du kannst da schon mal mit Anlauf ein bisschen anlehnen, das geht
ja,
schon. Ne?
Ja, ich wollte gerade. Nein, aber das ist interessant zu wissen. Also sprich, das alte Class 1 Auto war einfach wahnsinnig viel anfälliger, ich sag mal vor in deiner Zeit, noch viel mehr, weil da hattet ihr ja noch ohne Ende Flügelchen hier und Flügelchen da. Das ist ja schon abgeschafft worden in den letzten Jahren, der Class 1. Aber das heißt, das Risiko ist größer? Oder die Risikobereitschaft von euch ist größer?
Also ich finde 100%. Früher in Class 1, wenn du irgendeinem anderen draufgefahren bist, du hast gewusst, das kannst du dir nicht erlauben, weil der Auto dann nicht mehr so schnell ist oder nicht mehr die Performance oder die Konstanz hat. jetzt, wenn du wem reinfährst oder die anlehnst und ein Spiegel fehlt oder irgendwas.
Scheißegal.
Wurscht, siehst halt nichts mehr raus, aber das Auto fährt trotzdem noch schnell.
Dennis Olsen kann übrigens morgen leider nicht fahren. Er ist zwar aus dem Krankenhaus entlassen worden, aber der medizinische Delegierte der DTM, Dr. Thomas Fell, hat ihn anhand des Unfalls. Und da kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das war schrecklich zu kommentieren, wenn ich an die Onboard von Thomas Breining denke, wie er die Hände vom Lenkrad wegnimmt. Da hat man mal gesehen, was das für ein brutaler Impact war. Marco, Philipp, Timo, habt ihr sowas schon mal gesehen, dass ein Motor rausgerissen war vom Porsche von Dennis Olsen nach dem Einschlag in der Mauer und da auf der Ideallinie rumliegt? Also ich persönlich noch nicht.
Also ich auch nicht. Ich meine, ich habe viele Crash gesehen, aber wie gesagt nochmal, ich bin da vorbeigefahren und sah den Motor am Streckenrand liegen.
Was hast du denn da gedacht in dem Moment?
Das Problem ist, zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch nicht die Bilder gesehen. Ich wusste, dass was passiert ist und mein Ingenieur hat gesagt, pass auf, da ist viele Carbonteile, ein heftiger Unfall, aber ich habe ja noch keine Bilder, nichts dazu gehabt.
Da liegt da ein Motor.
Und dann komme ich an die Stelle und da liegt ein Motor. Man schmunzelt vielleicht jetzt, aber eigentlich ist es nicht zum Schmunzeln, sondern es war extrem. Also ich habe sowas in meiner Rennfahrerkarriere noch nicht erlebt. Ich habe viele Unfälle gesehen. Wir haben auch Unfälle gesehen, wo sich Autos überschlagen haben, wo dann auch meist die Autos komplett zerstört sind. Aber dass ein Motor an der Rennstrecke liegt und das Auto 50 Meter weiter, das war echt extrem.
Absolut.
Ich bin mal gespannt, wie viele Autos wir morgen jetzt letztendlich im Rennen sehen werden, weil ich behaupte mal, da ist selbst mit der besten Mechaniker-Crew beim Auto von Dennis Olsen und ich glaube auch, Timo, bei Thomas Breining, ich glaube nicht, dass da was zu retten ist, dass wir die morgen sehen, weil gibt keine Reservefahrzeuge, gibt keine Ersatzfahrzeuge in der DTM.
Nee, das auch nicht und ich meine, die Teams sind natürlich finanziell auch so aufgestellt, dass da nicht mal eben ein Ersatzauto fertig aufgebaut steht. Das ist vom Reglement eh nicht erlaubt. Deswegen
das Chassis, das Chassis muss gleich bleiben.
Genau, du darfst nur ein Chassis einschreiben und darfst kein Ersatzauto benutzen. Vielleicht gäbe es eine Sondergenehmigung, wenn irgendeiner eins hätte. Aber das ist natürlich jetzt dramatisch, weil so, man hat das, glaube ich, beim Timo Bernhard gesehen. Der war extrem mitgenommen als Teamchef, weil er wusste, das ist ein Totalschaden wahrscheinlich, das Auto. Das gleiche geht der SSR-Performance-Mannschaft so und die ganzen anderen Autos, die wir noch gesehen haben, sahen auch nicht unbedingt super aus. Also es waren einige Hunderttausende, wenn nicht große Millionen Summen, die da heute investiert wurden, leider Gottes.
Also nur so für mich, ich bin in Mathe immer schlecht gewesen, aber wenn ich das so im Kopf durchkalkuliere, das eine oder andere Teil, was das so kostet, ich glaube, das waren Millionen Schaden heute. Ist für die Teams auch hart, ne Marco? Also dann am Ende der Saison nochmal so ein Schrottplatz. Wahnsinn. Jetzt geht's zum Pitlane Walk. Viel Spaß und wir sind noch einen Moment hier. Bis gleich.
Ich habe gerade gedacht, was haben wir denn hier 2000 Zuschauer vor der Bühne? Das kann doch gar nicht wahr sein, ja? Aber unsere Bühne ist neben dem Eingang vom Pitlane Walk. Das vielleicht für alle, die uns hier zuhören an dieser Stelle. Deswegen ein bisschen geschmunzelt. Aber Eddie, du hattest einen Gedanken.
Ja, ich habe mehrere Gedanken. Also ich denke jetzt schon mit Freude an morgen, weil ihr seid wirklich ein tolles Publikum. Das sah sehr, sehr gut aus. Ja, was glaubt ihr beide oder ihr drei? Ihr seid ja die Rennfahrer für morgen. Wir haben 2 Punkte Differenz zwischen euren Markenkollegen und Teamkollegen, im Falle Philipp, Sheldon van der Linde und Lukas Auer. Was glaubt ihr? Was werden wir morgen sehen?
Ich glaube, einen spannenden Meisterschaftskampf. Ich glaube, man darf den René noch nicht ganz abschreiben, weil der hat auch noch die Chancen. Und nach letztem Jahr wissen wir alle und auch nach dem heutigen Tag wissen wir, dass so viel passieren kann, dass wir, glaube ich, auch den René noch nicht ganz abschreiben können. Weil lass im schlimmsten oder im Worst Case Sheldon und Lucky ausfallen und René gewinnt, dann wendet sich das Blatt extrem. Ich glaube, das wird extrem spannend. Auch spannend zu sehen, weil natürlich beide Erfolgsgewicht für morgen drin haben. Der Lucky ein bisschen mehr als der Sheldon. Wobei ich glaube, die 7 Kilo Unterschied, glaube ich, werden jetzt nicht den riesengroßen Faktor machen in meinen Augen. Und dementsprechend wird es, glaube ich, ein richtig spannendes Finale.
An Sheldon van der Linde haben wir auch gesehen, von 16, er hatte ja die Strafe bekommen, in der Startaufstellung musste er 10 Plätze nach hinten, von 16 auf 2, aber auch eure Performance. Also der BMW geht schon hier, Philipp. Was geht morgen? War ein starkes Rennen auch von dir. Was ist morgen drin?
Ja, der Sheldon hat echt eine starke Auftaktrunde gehabt in das Rennen, weil ich habe eine ganz gute gehabt. Ich bin von 11, glaube ich, auf 6 oder 7. Und dann schaue ich in den Spiegel und dann ist der junge Kerl da 2 Plätze hinter mir. Da habe ich mir gedacht, woher kommst denn du jetzt? Ja?
Also, der Teamkollege, ihr kennt euch ja.
Genau. Ja. Das hat er echt gut gemacht und hat dann wahnsinnig gute Pace gehabt und ist verdient Zweiter geworden und hat den Meisterschaftskampf wirklich dann auf morgen ja, vertagt.
Habe ich mich übrigens gefragt in der Situation, fährst du nur für dich oder fährst du, wenn du ihn dann siehst im Rückspiegel, auch ein bisschen für Sheldon? Weil für ihn geht es um alles, für dich ehrlicherweise um die Ananas.
Ja, für mich geht es im Endeffekt um ein gutes Einzelergebnis noch.
Völlig klar, aber du weißt, was ich meine, du weißt, worauf ich hinaus will.
Es ist ja per Reglement verboten, dass es ein Teamorder gibt. Ich habe den Sheldon mehr, glaube ich, mental ein bisschen unterstützt, einfach mit meinem Alter, mit der Erfahrung, die ich im Leben so gesammelt habe bis jetzt.
Ich liebe diese politisch korrekten Aussagen, ne? Stinklangweilig.
Aber ich bin ja noch nicht fertig. Philipp, lass es mir weiter ausführen.
Ich frage mich gerade, wie du mit deiner Erfahrung und deinem Alter auf der Strecke helfen kannst. In der Garage, ja, okay.
Die Story hätte ich auch gern gehört.
Ja, Zeit sind alle gegen mich verbündet. Passt
nein,
schon.
Nein.
Ich bin auf deiner Seite. Hau einen raus einfach.
Na, und dann, du fährst natürlich hart, aber gegen deinen eigenen Teamkollegen halt nicht so hart wie jetzt gegen einen Audi oder gegen einen Mercedes, das ist ganz klar.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber, und wir haben es ja auch gesehen, dass wir haben tatsächlich spekuliert, macht er jetzt irgendwas, kann er jetzt irgendwie helfen, dass der Sheldon noch weiter nach vorne kommt, weil er eben diesen großen Sprung ja auch gemacht hat. Auf der anderen Seite, letztes Jahr hatten wir eine Meisterschaft, da wurde per Teamorder entschieden, da gab es ein großes Geschrei, das war ehrlich gesagt noch nicht schön. Insofern war ja diese Regeländerung, Timo, ich meine, du kennst das ja selber, diese ganzen Diskussionen aus deiner Karriere auch, eigentlich ist es gut, dass es das nicht mehr gibt, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, aber ich bin ja jemand, der das Herz auf der Zunge hat und ich weiß genau, dass das, was theoretisch damit verlangt wird, in der Praxis nicht 100% kontrollierbar ist und es immer Möglichkeiten und Wege geben wird, Dinge zu drehen und Dinge vorab in irgendeiner Form zu besprechen. Das wird man nicht in den Griff kriegen, das können wir auch weglassen, das Thema in meinen Augen, weil am Ende des Tages gibt es Wege und Möglichkeiten, auch wenn sie nicht auf dem offiziellen Weg öffentlich ersichtlich sind und von daher muss man auch schon mal damit leben und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man unter Teamkollegen vielleicht auch mal die Tür ein bisschen länger offen lässt und nicht unbedingt die Ellbogen ausfährt.
Was ich jetzt heute beim Kommentieren völlig aus den Augen verloren habe, gebe ich zu, weil wir so viel aufzuarbeiten hatten, so viel zu analysieren hatten. Philipp, Schubert Motorsport, dein Teamkollege Sheldon und du, es geht auch noch um die Teammeisterschaft. Oder ist er jetzt heute schon eine Entscheidung gefallen?
Die ist gefallen.
Ja, Gratulation. Also, DTM-Champion in Sachen Teammeisterschaft, Schubert Motorsport, hier im Fall Philipp Engen vertreten.
Die Mannschaft aus Forschersleben, freuen wir uns. Ganz großes Kino, ist tatsächlich in diesem ganzen Chaos ein bisschen untergegangen, ne? Habt ihr schon gefeiert?
Ja, durchaus. Ja.
Guck dir mal seine
mit
Augen
was?
An.
Deswegen die glasigen Augen.
Kein Hopfen-Kaltgetränk für mich. Ich bin beim Red Bull geblieben und beim Wasser, weil es gibt ja morgen auch noch Rennen. Aber es ist eine großartige, also wirklich eine großartige Leistung vom ganzen Team, als Rookie-Team in die DTM zu kommen. Der Sheldon ist eine wahnsinnige Saison gefahren. Es liegt natürlich deutlich mehr Punktebeitrag bei ihm als bei mir. Aber du brauchst ja trotzdem zwei Autos, die konstant punkten. Und das haben wir jetzt geschafft. Ich freue mich wirklich extrem für den Thorsten und sein Team, weil der hat in den letzten paar Jahren auch oft unten durchgeschaut und hat wirklich sehr viel Geld investiert in die DTM. Wir waren sehr viel testen, wir haben uns sehr intensiv auf die Saison vorbereitet und es freut mich, also einfach menschlicher für ihn extrem, dass wir das heute geschafft haben.
Sitzen in Oschersleben und wer Thorsten Schubert und seine Mannschaft kennt, das sind absolute Petrolheads, das sind Racer vom Allerfeinsten, also von daher verdienter Teammeister. Ist einfach geil, ne, Timo? Würden da alles so hier begrüßen und auch die Walkenhorst-Mannschaft ist ja auch eine tolle Truppe. Da ist schon richtig Spirit in dieser Saison drin mit den 27 Autos und den tollen Teams. Wollen ja Gottfried Grasser nicht vergessen, neu mit dabei, SSR Performance mit den Porsches. Also da ist Bewegung drin, ne?
Das Geile ist ja, dass die Werke, sag ich mal, viel weniger Einfluss haben, in Anführungszeichen geil. Auf der einen Seite vermisst man natürlich ein bisschen, dass die Werke da mehr Einfluss haben. Auf der anderen Seite ist natürlich viel schöner, die Emotion der kleinen Teams zu sehen, wie die dran arbeiten und arbeiten müssen, überhaupt ihre Performance auf die Strecke zu bringen. Und das ist sehr beeindruckend, wie selbst kleine Teams oder eben auch, ich meine, Schubert ist ja nicht mehr so klein, aber es ist dann schon geil zu sehen, dass sowas finanzierbar ist und dass dann am Ende des Tages so ein Erfolg bei rauskommt.
Absolut. So, jetzt geht's am Morgen im Meistertitel, Matthias. Jetzt komme ich nämlich mit einem Punkt, den du nicht weißt, weil du heute Morgen gearbeitet hast. Sören Zinner, könnte ich mal bitte diesen besonderen neuen Pokal, den wir jetzt...
Doch, das weiß ich. Ich kenne das. Ja, das kenne ich.
Weißt du auch, wie er offiziell heißt,
ja,
der Pokal?
Ja, natürlich weiß
wie
ich,
heißt
wie das
heißt.
Das ist der Hospitality Cup oder sowas. Das ist ein schönes Ding. Ich habe mir den gestern angeguckt. Schaeffler Hospitality Cup 2022. Aber bevor wir den jetzt hier, dürfen wir den jetzt hier verleihen im Podcast.
Nee. Der
ist
wird
morgen,
jetzt hier
ist
noch
mal
ein Rennen. Wird demonstriert.
Ich will aber mal eins sagen, nachdem wir gerade Philipp völlig zu Recht gelobt haben. Ich möchte auch Marco an dieser Stelle mal heute loben, weil Marco, du bist diese Saison ja auch letztes Jahr lange noch mit um den Titel in der Badewanne damals gekämpft. Also so, das war der Name. Timo Scheider hat den BMW M6 liebevoll mal die Badewanne genannt. Dieses Jahr zwischendurch auch wirklich durch ein Tal der Tränen gegangen. Ne? Und dich da heute nochmal oben mitzusehen, das hat mich persönlich auch richtig, richtig doll gefreut. Für dich auch nochmal so am Schluss nochmal so ein kleiner Knoten, der geplatzt ist, ne?
Ja, also ich hatte tatsächlich wirklich, wirklich darauf gehofft, in Hockenheim versöhnlichen Abschluss zu schaffen, denn Ja, es war eine schwierige Saison, wie du sagst. Wir haben Wochenenden gehabt, gerade die letzten drei, Spa, Spielberg und Nürburgring, da ging absolut gar nichts. Und das ist extrem frustrierend. Der Timo kennt sicherlich auch, du hast manchmal so Phasen im Leben, da läuft aber dann auch nichts zusammen. Ja? Und wie du auch gerade gesagt hast, wir sind letztes Jahr mit dem alten M6 fast bis zuletzt um den Titel gefahren.
War das für dich eigentlich auch eine Badewanne?
Ja, es hat sich angefühlt. So groß wie das Ding war, war es eine Badewanne.
Aber mit Whirlpool-Funktion.
Ach, 100%. Massagesitz. Aber Fakt ist auf jeden Fall, letztes Jahr lange mitgefahren. Dieses Jahr haben auch viele bei dir natürlich gedacht, Mensch, der Marco, jetzt ist er mal wieder dran. Dritter Titel, Auto funktioniert, M4. Und wir sehen ja bei Sheldon auch, das Auto funktioniert. Wir sehen es bei Philipp genauso. Bei dir haben wir es zwischendurch auch gesehen. Wurmt das auch ein bisschen, dass das gleiche Auto zugegebenermaßen in einem anderen Team um den Titel morgen fährt und du nicht?
Ja und nein. Ich muss sagen, ich gönn's dem Sheldon wirklich. Der hat einen super Job das ganze Jahr gemacht. Und man muss auch sagen, das Team Schubert. Ich meine, die haben, wie der Philipp gerade schon angesprochen hat, die haben viel Aufwand betrieben in ihrer ersten DTM-Saison, sind extrem viel testen gegangen und stehen in meinen Augen zu Recht dort, wo sie jetzt stehen mit dem Sheldon. Wo wir, glaube ich, hingegen uns vielleicht auch ein bisschen zu sehr ausgeruht haben auf den Erfolg vom letzten Jahr. Und jeder dachte, okay, die alte Badewanne ist jetzt weg, jetzt kommt der neue M4 und jetzt geht's automatisch nach vorne. Aber ich glaube, jeder weiß, im Motorsport stehen bleiben ist zugleich auch ein Rückschritt. Und ich glaube, das war einfach unser Riesenmanko, keine Testtage im Vorfeld zu fahren, auch während der Saison keine Tests zu fahren. Wir konnten den M4 eben kaum kennenlernen. Und ich glaube, das hat sich letztlich dann in den Resultaten wiedergespiegelt.
Da muss ich auch mal eins zu sagen. Ich meine, wenn man sieht, Sheldon hat am Lausitzring ein unfassbares Wochenende mit über 50 Punkten gehabt. Wenn du das mal wegnimmst, sind die beiden nicht schlechter, so großartig. Klar, die Einzelergebnisse, Konstanz, hat vielleicht ein bisschen mehr gefehlt. Aber wenn du Lausitzring nicht hättest als Sheldon van der Linde, dann sieht die Saison auch anders aus für ihn. Also ich möchte seine Leistung nicht schmälern.
Aber das ist natürlich schon auch viel hätte, wäre, wenn, ne?
Er hat's ja, aber das ist dieses eine Wochenende, ja? Und wenn du mal so ein Wahnsinnswochenende hast, bist du plötzlich in der Verlosung. Und das hat der Sheldon einfach geschafft, so über die Saison zu tragen, dass er heute oder morgen auf jeden Fall ein Titelkandidat ist. Ja,
ja, aber die haben ja jetzt noch hier das Ding, was vor mir steht. Scheffler, genau. Internationaler Deutscher Hospitality Cup. Was ich geil finde, die lassen sich bei Scheffler Sachen einfallen. Den kann man hier an der Seite auf den Knopf drücken und dann leuchtet der.
Also
warum gibt es sowas nicht für Moderatoren?
Wir sind in einem Podcast. Vor uns steht, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Glasstele, ein kleiner Glaspokal, liebevoll von der Firma Scheffler hergestellt worden. Und da gibt es einen Knopf an der Seite und da sind Lämpchen drin. Das Ding muss Millionen gekostet haben. Irre, was ihr ausgebt. Wann wird denn der verliehen jetzt dann? Oder ist morgen? Morgen, und es ist ein Kampf zwischen Philipp Eng und Marco Wittmann und sonst keiner.
Das ist eine Hightech-Entwicklung, so ähnlich wie die elektronische Lenkung aus dem Hause Scheffler.
Marco, ist das gleichwertend mit einem DTM-Titel für dich?
Dieser Pokal ist deutlich mehr wert als ein DTM-Titel. Ich muss da kurz einlenken. Tatsächlich in Spielberg beim letzten DTM-Rennwochenende haben wir uns dazu entschlossen, Sören, ich und so, und haben gesagt, komm, wir nehmen den Philipp mal mit zur Autogrammstunde. Weil wir den Philipp alle sehr gern mögen und haben dann die Autogrammstunde gehabt, die war super lustig. Und dann gab es halt ein wenig so Competition mit Quiz, Q&A und bla bla bla. Und
ich habe gehört, dass ich mit Aperol Spritz ausgemacht wurde, aber okay.
Ja, war ein bisschen anders. Und dann
bist du falsch informiert.
Okay, Gerüchte.
Ja, und letztlich waren wir vor dem Wochenende nur einen Punkt voneinander entfernt in der Meisterschaft. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren um die goldene Ananas, wer am Ende voreinander steht.
Das Q&A bzw. die Quizgeschichten, spielt das auch mit rein oder geht es wirklich nur um Leistung auf der Strecke?
Zum Glück.
Da waren wir extrem schlecht im Q&A.
Da wart ihr schlecht. Okay, also es geht tatsächlich um diesen Titel und der wird morgen noch ausgefahren. Also da ist noch beides drin, ja?
Ja. Marco Wittmann ist momentan Gesamtführender.
Philipp Eng ist auf einem starken zweiten Platz.
Aber dicht dran.
Ja. Gibt es sowas wie einen internen Hospitality-Cup-Rennleiter, der da durchaus mal das Reglement
außer Kraft setzen kann? Das ist wiederum Sören Zinner.
Das ist Sören Zinner, ja, da kann ich mir ja denken, was da los ist.
Da soll man ja auch sagen, dass die ganz harte Hand in grün, ja, Sören Zinner. Aber das ist doch ein schöner Cup, oder Timo? Du starrst die ganze Zeit drauf.
Ja. Sehr schön. Na, ich wollte eigentlich jetzt gerade mal nochmal Scheffler loben.
Ich dachte, du wolltest Inhalt machen. Nee, also das ist natürlich auch Inhalt.
Der muss ich tatsächlich, weil das, was Scheffler geschafft hat jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hier im Fahrerlager, dieses Spirit, diese Lockerheit, dieses Leben und dieses Motorsport, diese Liebe dazu zu präsentieren und für die Fans da zu sein und auch so ein Blödsinn mitzumachen, dass es dann solche Pokale gibt.
Das ist kein Blödsinn.
Ich
einfach,
ja, okay. Das ist todesernst, der Pokal. Ich finde das geil, dass es solche Sachen gibt, weil wir haben im Motorsport so viel Politik, so viel Druck, so viel Leistungsdruck immer wieder. Und dann tut es gut, so eine Firma wie Schaeffler zu haben, Sören zu haben, die so eine lockere Art und Weise haben, dass solche Dinge möglich sind. Und da muss ich echt sagen, danke Schaeffler, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ist so.
Ich meine, der... Die sind halt bekloppt, die haben mir Autogrammkarten gedruckt.
Die haben sogar Autogrammkarten für dich gemacht.
weil unser Sender so ein notleidendes Unternehmen ist. Irgendwie hat der Killing jetzt Autogrammkarten von Schaeffler gekriegt. Ich als Verlierer des Autorennens habe leider keine gekriegt.
Das macht alles überhaupt nichts. Aber um nochmal auf den sportlichen Inhalt auch zu kommen, das ist ja schon noch eine besondere Saison gewesen. Marco, wir sind ja jetzt selber auch 5 Jahre dabei. Das heißt, 5 Jahre, die uns auch nicht nur mit euch wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, sondern auch 5 Jahre Entwicklung, in denen ja unfassbar viel auch passiert ist. Das Ende der Class One Zeit, die Unsicherheit, wie geht das weiter? Und jetzt haben wir diese Saison und wir haben ein so packendes, das vielleicht packendste Finale aller Zeiten. Wobei ich erinnere an das Jahr 2017, damals, bist du dabei gewesen? 17? Bist nicht gefahren, ne? Ich glaube nicht. Du bist gefahren, aber nicht im Titelkampf. Damals René Rast übrigens vor dem letzten Rennen als Dritter ins Rennen gegangen. Jamie Green und Ecki waren davor, Matthias Ekström. Und dann hat es Rast damals als Rookie geschafft. Ich habe da vorhin so ein bisschen, als du darüber geredet hast, vergiss mir den Rast nicht, habe ich so daran gedacht. Aber es ist schon geil, dass es so eng ist. Also für die Fans, mehr geht ja gar nicht, oder?
Ja, ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, die letzten 5 Jahre waren extrem, von den Class-One-Autos bis eben, wo keiner wusste, ob es eine DTM weitergeben wird, bis hin jetzt eben zu dem heutigen Tag. Und ja, ich glaube, man hat da einen riesen Job gemacht, die Plattform so stabil zu machen, auch der Wechsel auf den GT3-Fahrzeugen, dann auch nochmal von letzten Jahr auf diesen Jahr einfach nochmal deutlich mehr Fahrer ins Starterfeld zu bekommen, mehr Teams, mehr Kundenteams, die wirklich Interesse zeigen, die da Bock drauf hatten. Das zeigt, dass man vieles richtig gemacht hat. Ich finde auch, der Ausbau hier für die Fans, Zuschauer im Fahrerlager ist auch extrem gut geworden, wo es einfach viele Aktivitäten gibt, Foodtrucks, gewisse Aktivitäten auch für Kids. Ich glaube, da hat man wirklich viel, viel gemacht. Klar, man kann immer noch ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, man hat da wirklich viel geschaffen.
Sportlich kann man auch mehr machen, ja, wahre Worte. Und da muss ich die Jungs mal loben. Was ich immer beeindruckend finde, Matthias, ich mache ja auch ein bisschen Fußball als Reporter, da wäre das in den meisten Fällen undenkbar. Die steigen aus dem Auto, haben noch ihren Overall an und kommen hier zur Autogrammstunde und schreiben stundenlang Autogramme. Ich finde das nochmal ein Sonderapplaus wert, eigentlich für alle 3 Rennfahrer. Für Marco Wittmann, Philipp Eng und auch Timo Scheider gehört ja auch noch dazu. Sehen wir euch
4 Rennfahrer, Eddie. 4 Rennfahrer.
Ja, ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, war klar. Das höre ich mir noch ein paar Jahre an, ist mir klar. Sehen wir euch beide denn nächstes Jahr wieder in der DTM? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Philipp, du bist ja der Einzige noch ohne Titel.
Ja, stimmt.
Der ist ganz schön gemein, weißt du?
Nein, nein, ich verstehe.
Weißt du, was die Antwort ist? Die Antwort auf solche Sprüche, immer auf der Rennstrecke. Ja? Glaub mir, das tut ihm richtig weh. Ja, wollte ich nur aus Erfahrung.
Er hätte jetzt auch 7 Sekunden sagen können.
Ja. Was ich liebe, das neckt sich. Ich nehme das
absolut
als Kompliment vom
Musst
Eddie.
Du.
Ja. Ich kenne den Philipp schon so lange, ich darf das. Nehmen wir ernsthaft, sehen wir euch nächstes Jahr.
Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Mein Hauptprogramm wird ja nächstes Jahr in Amerika sein, in der IMSA-Serie mit dem neuen LMDH-Auto von BMW. Da werde ich fulltime in Amerika fahren, in der IMSA-Serie. Und es gibt ja leider noch keinen DTM-Kalender, zumindest keinen offiziellen. Den muss man dann nochmal über den IMSA-Kalender legen und schauen, wie viele Überschneidungen das gibt.
Hättest du Bock?
Natürlich, aber ich bin nicht derjenige, der das entscheidet. Ich kann nur meinen Wunsch abgeben. Ein großer Wunsch von mir war eben, das neue Auto zu fahren, fulltime nächstes Jahr in den Staaten. Und ob es dann mit der DTM klappt, das müssen wir noch abwarten. Aber ich wäre davon nicht abgeneigt.
Ja, Marco, du bist das Auto auch schon gefahren, auch schon getestet. Bist da auch im Programm drin. Was mit dir? 2-facher DTM-Champion, du bist eine der Identifikationsfiguren schlechthin in der DTM. Sehen wir dich?
Ich hoffe. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass DTM für mich wie ein zweites Zuhause ist. Ich bin jetzt hier so viele Jahre dabei und würde mir das auf jeden Fall weiterhin wünschen. Aber wie es der Philipp eben schon angesprochen hat, bisher gibt es noch keinen Kalender, noch keine Termine für 2023. Und das ist, sage ich mal, der Hauptpunkt, wo wir jetzt einfach abwarten müssen, sobald der DTM-Kalender offiziell bestätigt wurde, dann können wir gucken, was passt, was können wir fahren, können dann auch tatsächlich in die Verhandlungen gehen. Und aber ja, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wie du auch sagst, ich werde eben auch in den Staaten wieder Philipp dabei sein, in Sebring und in Daytona zunächst mal. Und aber das sind auf jeden Fall zwei Rennen, die so oder so vor einem DTM-Rennen stattfinden, nämlich im Januar und März. Und wir alle wissen, dass eine DTM-Saison üblicherweise im April oder Mai losgeht. Daher, ja, einfach nur ein bisschen Geduld und warten. Sobald die Kollegen der ITR den DTM-Kalender veröffentlichen, dann hoffe ich, dass wir da in die Richtung gehen können.
Soll in den nächsten Wochen auf jeden Fall passieren. Wir haben gestern auch noch mal ein bisschen nachgefragt.
Ist ja bald erst Weihnachten.
Also es hieß nicht im November. Da habe ich gesagt, okay, Dezember. Nein. Also das klang dann eher nach Oktober, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ich möchte das einmal ganz deutlich sagen, auch als Fan, und ihr habt uns beide in unseren 5 Jahren sehr eng begleitet, ein Jahr Pause gemacht dazwischen, aber trotzdem, ich kann mir eine DTM ohne euch beide nicht vorstellen. Und ich glaube, das geht auch vielen Fans so. Und ich hoffe einfach, dass ihr im nächsten Jahr dabei seid. Egal, was da in Amerika passiert. Es wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für die Fans weiter Identifikationsfiguren zu haben. Ihr seid davon ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und dann sitzt ja auch noch eine dritte Identifikationsfigur hier am Tisch. Und was wäre ein Podcast bei Run Racing nicht ohne die Frage an Timo Scheider, wann fährst du wieder DTM?
Super. Ist gerade eine heiße Phase, aber mit der DTM beschäftige ich mich aktuell nicht als Fahrer zumindest. Das kann ich sagen.
Aber möchtest du nochmal eigentlich? Also Timo Scheider nochmal in der DTM? Guck mal hier. Und das sind knapp 3000, die hier klatschen.
Wenn nicht sogar 50. Ja. Ich bin immer noch bekloppt genug dazu und bin auf jeden Fall meiner Rallycross-Weltmeisterschaft, wo ich unterwegs war, immer noch jemand, der Bock drauf hat, Spaß am Motorsport zu haben, und das habe ich. Es ist eine heiße Phase gerade und man redet natürlich immer wieder über das eine oder andere. Aber ich habe das jetzt schon so oft gesagt, letztes Jahr sah es sehr, sehr gut für einen Cockpit aus. Und am Ende ist dann doch wieder die Enttäuschung durchgekommen. Von daher probiere ich jetzt ein bisschen die Füße stillzuhalten und nicht zu viel zu sagen. Aber ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr am Lenkrad drehen, Offroad wie auch Onroad. Was genau das sein wird, da kann ich leider noch nichts zu sagen.
Aber du wirst das hier bei uns im Podcast natürlich dann auch wieder mitteilen.
Also im Podcast ganz sicher. Und ich bin froh, dass die Chefitäten auch hier schon gefragt haben, ob ich im nächsten Mal am Mikrofon wieder dabei sein möchte mit euch Hasen. Wäre natürlich für mich da auch eine coole Geschichte. Also es macht mir echt Spaß. Auch
was hast du geantwortet?
Seite. Schauen wir mal.
Ja, der antwortet dann immer, schauen wir mal. Ja.
Nein, ich habe gesagt...
Der hat das schnell gelernt.
Also ich habe, für mich ist ja eins klar, solange ich noch Lust und Laune am Lenkrad drehen habe, geht die Priorität klar zum Fahren. Wenn da ein geiles Programm kommt, dann hat das Vorzug. Und wenn das dann vereinbar ist mit den Terminen der DTM, bin ich ansonsten bei DTM dabei.
So, ihr vier. Jetzt haben wir ein Problem. Das Problem ist nämlich, dass die Herren Wittmann und Enk zum Pitlane Walk müssen. Das
Sag
ist
bloß.
Ansage von der ITR.
Wie viel Uhr denn? Vor 5 Minuten?
In 5 Minuten müssen wir da sein. Deswegen, wir machen ja sonst immer einen ganz langen Podcast und wir lieben es ja zu reden, sonst wären wir nicht in unserem Beruf, den wir haben, und reden ja auch mal gerne schon mal 1,5 Stunden. Heute machen wir mal neuen Rekord, den kürzesten Run-Racing-Podcast aller Zeit, ja, mit knappen 40 Minuten.
Und wir beide haben nicht mal ein Glas Wein getrunken, was wir sonst immer machen.
Ja, beim Podcast, ganz genau. Machen wir heute nicht.
Also, ganz kurz, aber pass auf. Wer wird Meister? Philipp?
Ja, genau. Van der Linde.
Van der Linde?
Na?
Ich sag auch Schelden.
Ah, ihr habt beide BMW-Verträge, ne?
Nee, ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Zwischen Lucky und Schelden, ich glaube, das wird eine enge Kiste einfach.
Ist halt eine einfache Antwort, mein Freund. Die sind 2 Punkte getrennt. Liegt da nahe, oder?
Ja, richtig.
Oder?
In Mathe war ich
das
ganz okay.
Es ist unfassbar, was ihr rechenschiebermäßig hier auf die Reihe kriegt. Wirklich, großen Respekt. Also,
Timo, was hast du denn?
Ach, muss ich auch noch was sagen.
Ja. Ja, ich hab ja Mike Rockenfeller hat letztes Mal getippt, Breining. Das kann ja nicht passieren, Thomas Breining, wie wir vermuten. Aber vielleicht passiert da noch ein Wunder und die kriegen das Auto doch noch irgendwie hin. Mal gucken. Was hast du?
Du weißt, was ich heute Morgen oder vor dem Quali gesagt habe. Der Mercedes sieht stark aus. Das hat der Lucky mit Pole bewiesen, mit dem Rennen heute bewiesen. Also mein Trend geht Richtung Lukas Auer. Aber morgen kann natürlich wieder alles passieren. Also wenn alles sauber läuft... Klar, es kommt ein bisschen Gewicht da rein ins Auto. Das wird ein bisschen ein Thema werden, was nicht zu vernachlässigen ist für morgen. Aber mein Bauchgefühl sagt Lukas Auer.
Ich habe bei unserem letzten Podcast live am Norrisring für den Nürburgring getippt, dass die Van der Lindes einen Doppelsieg feiern werden. Ich hatte recht. Deswegen sage ich morgen René Rast.
Und ich tippe gar nicht mehr, weil ich kann noch beschissener tippen als Autofahren.
Darf ich es erzählen?
Und das ist schon schlimm genug.
2 Jahre lang. Wir kommen das erste Jahr in die DTM. Das erste Jahr.
Auch das muss ich mir seit Jahren anhören.
Eddie tippt auf den Meisterschaftskandidaten Jamie Green. Wer wurde damals Letzter in der Meisterschaft? Jamie Green.
Naja, dann halt ein Experte am Mikrofon, ne?
Es hat Spaß gemacht. Marco, Philipp, Danke an euch, ihr kriegt nochmal einen riesengroßen Applaus. Live-Podcast am Hockenheimring.
Sondern alle schön zu Hause unseren Podcast liken, verteilen, ran.de, die Relives gucken und vor allen Dingen, ja, hoffen wir mal, dass wir morgen einen richtigen Renntag haben. Renntage sind Feiertage.
Das sind sie.
Und wir arbeiten dann morgen wieder ein bisschen.
Timo, danke auch natürlich an dich. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe mit dir. Es gilt für immer für alle, die hier mit am Start sind und sich das angehört haben. Screenshot machen bei Instagram, screenshotten, Run Racing verlinken, würde uns freuen. Vielen, vielen Dank dafür und danke auch natürlich an alle unsere Live-Gäste hier in Hockenheim. Wir wünschen euch einen schönen Abend und allen unseren Hörerinnen und Hörern schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht oder guten Morgen.
Dankeschön.
Tschüss, ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.